Ja, ich freue mich, dass ja, es erscheint mir zumindest immer mehr werden hier in der Bibelstunde. Das ist schön. Ich sehe auch Gesichter, die ja, bei den anderen Bibelstunden, die ich schon gehalten habe, gar nicht dabei waren. Ich will aber nicht alles wieder wiederholen, weil die Zeit wäre sonst ein bisschen zu knapp. Und wir sind in Römer Kapitel 1, immer noch Kapitel 1. Aber ich wurde heute ermutigt, dass ich gar nicht so schnell vorangehen soll, weil anscheinend einige sich sehr wohl fühlen in Römer. Und ich schließe mich da auch ein. Und es ist erstaunlich, je mehr man liest, desto mehr merkt man, welch eine Tiefe der Gnade Gottes hier selbst in der Einleitung schon sind. Und wir sind ja in der Einleitung. Die ersten 7 Verse sind die Einleitung in den Römerbrief. Und ja, es ist einfach erstaunlich, was Paulus in knappen Worten hier so geballt hereingepresst hat in diese Einleitung. Wahrscheinlich wird das dann nachher ein bisschen schneller vorangehen. Aber wie gesagt, die Einleitung ist wichtig. Das ist so wie ein Fundament, das muss erstmal stehen, bevor das Haus gebaut werden kann. Und ich denke, Paulus wollte die Römer einfach fassen am Anfang gleich, damit sie wissen, worum es eigentlich gehen wird in dem ganzen Brief. Und in solch einer Weise fassen, dass sie begeistert weiterlesen diesen Brief und dann zu sich reden lassen. Und das ist auch mein Wunsch an uns heute, dass Gott zu uns redet. Und wir beten jetzt noch. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen und danke, dass wir immer wieder ja, in Demut uns zu dir ausstrecken dürfen und unser Herz öffnen dürfen, dass du zu uns redest, dass du dein Wort in unsere Herzen legst, dass du selbst in uns etwas bewegst. Und Herr, du hast durch deinen Knecht Paulus gesprochen und du wolltest es der Gemeinde in Rom sagen. Und ich danke dir, dass du es auch uns heute sagen willst, dass dein Wort zu uns heute genauso aktuell ist. Und wir bitten dich, dass du uns einfach bewegst und schenke mir Weisheit und Gnade, das Richtige zu sagen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir gemeinsam ja auferbaut werden, dass wir dir noch mehr und mit mehr Freude dienen, dass wir uns dir mehr hingeben, sodass du uns auch mehr gebrauchen kannst. Danke, dass du das tun möchtest. Danke, dass du uns als ein Licht hier in diese Stadt gesetzt hast. Und du wusstest ganz genau, wie viel Finsternis in dieser Stadt sein würde, gerade jetzt in unserer Zeit. Aber du hast uns hineingesetzt, damit wir hier scheinen. Und Herr, wir bitten dich, dass wir doch scheinen mögen, dass wir wirklich einen Glanz abgeben, der auf dich scheint und dass Leute dich finden. Herr, darum bitten wir dich von ganzem Herzen und ermutige du uns heute dazu. Amen. Ja, ich sagte schon, ich will mich nicht wiederholen, aber ich gehe doch zurück auf den Vers 5, den wir auch letztes Mal schon betrachtet haben. Und da möchte ich ziemlich schnell, aber doch nochmal so einiges hinein oder nochmal so uns vor Augen führen, damit wir wissen, womit wir es zu tun hatten. Peter hat ja eine wunderbare Einleitung schon so am Sonntag gemacht und hat ja eigentlich schon so die Themen so dargestellt und hat gesagt, Gesetz, Gnade. Und sicherlich ist es ein sehr starkes Thema hier, in Römer auf jeden Fall. Was ich auch noch sagen wollte, es ist nicht immer leicht, das zu begreifen, was Paulus schreibt. Es ist oft viel mehr drin, als man zunächst vermutet. Und Petrus, er war ja jemand, der in der Nachfolge wesentlich länger war als Paulus. Er hat ja schon Jesus erlebt. Und zwar als Begleiter von Jesus hat er Jesus erlebt. Er war ein Jünger. Und Petrus schreibt in 2. Petrus über Paulus. Und er sagt hier in 3,15: Und die Geduld unseres Herrn achtet auf euer Und die Geduld unseres Herrn achtet auf euer Heil, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Und Petrus war wahrscheinlich, er war ja auch in Rom, vielleicht waren das so Zusammenhänge. Wie auch in allen Briefen, wo er davon spricht, in welcher etliches schwer zu verstehen ist, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihren eigenen Verderben. Aber Petrus sagt, dass einiges, was Paulus geschrieben hat, nicht ganz so einfach ist zu verstehen. Dass einige Dinge schon ein bisschen so Brains benötigen, man muss da schon so ein bisschen nachdenken. Und Petrus sagt, es ist nicht alles ganz so leicht. Aber andere verdrehen das, was sie da verstehen und ja zu ihrem eigenen Verderben eigentlich, wie sie auch alle anderen Schriften verdrehen. Also egal welche Schrift im Alten Testament oder Neues Testament, die verdrehen sowieso alles. Aber der Fakt ist auch, dass es nicht ganz so einfach ist. Also heute ist Bibelstunde, es ist harte Kost in der Bibelstunde. Petrus hat das aber schon so erkannt. Aber es ist nicht hart, dass man sagen muss, das können wir nicht verstehen. Es ist hart, weil wir es auf uns wirken lassen müssen. Ja, und gerade wenn es um Gesetz und Gnade geht, war ja damals sehr oft so ein schwieriges Thema. Es gab halt immer die Juden, die mit dem in Gesetz gekommen sind und haben immer gleich hochgehalten und gesagt, hier, Gesetz, Gesetz. Und Paulus, er versucht, so einen Weg zu finden und zu zeigen, ja, wie arbeiten diese beiden Dinge zusammen? Gesetz gegen Gnade. Oder gibt es da einen Zusammenhang? Und in Römer 5, Vers 20, da sagt er, das Gesetz aber ist nebeneingekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist noch die Gnade viel mächtiger geworden. Gesetz, Gnade. Das Gesetz ist eingekommen und es zeigt uns die Sünde. Es ist so wie ein Maßstab und wir stellen uns daneben und merken, viel zu klein, wir schaffen es nicht. Sünde. Durch das Gesetz erkennen wir die Sünde, das sagt hier Paulus. Aber dann sagt er, dann ist die Gnade gekommen und die Gnade ist mächtiger als die Sünde. Und wir wissen, dass die Sünde den Tod bringt. Die Gnade aber bringt das ewige Leben. Die Gnade ist mächtiger als die Sünde. Die Gnade ist mächtiger dann auch als das Gesetz. Was zum Tode verurteilt worden ist, das hebt die Gnade wieder auf. Und wir alle standen unter diesem Todesurteil Gottes, weil wir gesündigt haben, weil das Gesetz uns sagt, zu klein. Aber dann kommt die Gnade und sagt uns, ey, ich begnadige dich, du bist zu klein, ja, das stimmt. Du hast gesündigt, das stimmt. Du hast in vielen Dingen so versagt. Aber die Gnade hebt das auf. Und die Gnade sagt, ich, Jesus, ich bin für dich gestorben. Also Gesetz und Gnade. Das Gesetz verlangt letztlich den Tod. Die Gnade verspricht uns ewiges Leben. Und wir brauchen Gnade zur Erlösung. Das habe ich letztes Mal gesagt. Wir brauchen Gnade zur Erlösung. Wir brauchen aber auch Gnade zum Dienst. Wir denken oft, unser Dienst, das ist das, was wir leisten. Paulus sieht das anders. Er sagt, dass es eine Gnadengabe ist. Dass wir dienen dürfen, ist eine Gabe Gottes, eine Gnade Gottes. Es ist nicht etwas, was wir einfach so mit links tun, es ist Gnade. Unser Reden ist Gnade. Und warum ist das so? Ja, damit wir uns nicht selber rühmen. Damit wir nicht sagen können, nicht schlecht. Deswegen ist alles Gnade. Und Gnade heißt unverdiente Gunst, Geschenk. Etwas, was wir nicht irgendwie anders erarbeiten konnten, etwas, was uns gegeben worden ist. Gnade wird immer einem zugesprochen. Gnade kann man sich nicht erarbeiten. Man kann um Gnade bitten, aber man kann sie nicht erarbeiten. Die wird einem gewährt oder halt nicht gewährt. Ist es bei uns hier schon so und das ist auch bei Gott so. Und Gnade deswegen in allen Dingen, damit wir halt uns nicht selber rühmen. Und das sagt Paulus. Das sagt Paulus als jemand, der so viel getan hat, damit er sich nicht selber rühmen kann. Das Problem ist, dass wir uns gerne selber rühmen. Das Problem ist ja, dass wir gerne, ja, die Karten dann, oder nee, das ist ein falsches Sprichwort, dass wir selber uns darstellen, dass wir unser Ego hochheben. Das ist ja unser Problem. Aber Paulus sagt, bei mir ist alles nur Gnade. Und ich kann nicht irgendwie mich nach oben heben. Es ist alles nur Gnade. Er sagt in 1. Korinther 15, aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Was ich bin. Und er konnte ja sagen, er hat ja auch aufgezählt, wie viel Schiffbruch und wie oft er gelitten hat und was er alles getan hat. Und er sagt, wenn sich jemand rühmen kann, ich kann es auch. Menschlich gesprochen, kann ich das auch. Aber er sagt, aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus sagt, alles in meinem Leben ist Gnade. Ich rühme mich nicht. Ist das alles Gnade? Ist es mir geschenkt worden? Egal wie viel ich getan habe, egal wie viel ich getan und wie oft ich mich eingesetzt habe, all die Werke, die ich getan habe, waren letztlich Werke, die zuvor bereitet worden sind, laut Epheser. Es war nicht etwas, was er besonders getan hat, sondern es waren die Werke, die für ihn vorbereitet waren. Es war Gnade, diese Werke. Es ist alles nur Gnade. Und Paulus sagt, ich will mich nicht rühmen. Und das sagte nicht nur Paulus. Das ist eine Sache, die ja, wir immer wieder lesen. Und 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und dann kann Petrus sich nicht mehr halten und sagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alles, was ihr tut, tut es für Gott. Es ist die Kraft Gottes, die in euch wirkt. Tut es für ihn. Tut es nicht aus eurer eigenen Kraft. Tut es, weil es Gnade ist. Ein Thema, das Paulus sehr bewegt hat. Und ja, er sagt, durch Jesus, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam, damit die Menschen zum Glaubensgehorsam kommen. Dass die Menschen ja dem Evangelium Gehorsam leisten. Und Glaube selbst ist ja selbst schon Gehorsam. Und darum geht es bei Paulus, damit die Menschen zu Jesus kommen, damit sie zum Glaubensgehorsam kommen. Und weiter spricht er dann für seinen Namen. Es geht um Jesu Namen. Er ist hoch erhoben. Er ist der Name über alle Namen. In seinem Namen sollen wir Heil empfangen. Es heißt in Römer 10, Vers 13, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wunderbar. Der Name Jesu ist unsere Rettung. Ihn haben wir angerufen und wir wurden gerettet. Das ist das Wunderbare. Aber dann sagt er auch, und das habe ich das letzte Mal nicht so sehr betont, unter allen Heiden. Und ich finde diesen Ausdruck sehr interessant. Paulus sagt, er hat Gnade und Aposteldienst bekommen zum Glaubensgehorsam für den Herrn unter allen Heiden. Und ich denke, das ist so eine Tür, die hier aufgeht und uns sagt, Mission ist wichtig. Paulus war ja von Herzen ein Missionar. Für alle Heiden, Glaubensgehorsam für alle Heiden, heißt, ich habe die Sicht für die anderen. Und Paulus schreibt diesen Brief auf der dritten Missionsreise. Er ist als Missionar unterwegs und schreibt diesen Brief und sagt, ich will gerne zu euch kommen, wenn ihr nach Spanien reise. Er hat schon wieder weitere Ziele. Er sieht die Menschen, die Verlorenen. Und er sagt, ich will dahin gehen. Ich will nach Spanien gehen. Da ganz weit weg. Ich will dahin, um den Heiden zu predigen. Ich will zu euch kommen, um den Heiden zu predigen. Es geht mir darum, dass die Menschen Jesus finden. Das Herz Paulus ist offen für die Heiden. Nicht mehr, wie das Herz Jesu offen war für die Heiden. Wie das Herz Jesu offen ist für die Menschen, die verloren sind. Und an dieser Stelle wünsche ich mir das so sehr, dass wir als Gemeinde es hier sehr zu Herzen nehmen. Es geht Jesus um die Menschen. Wir lesen, ihn jammerte, wenn er die Menschen gesehen hat, die so wie Schafe ohne Hirten waren. Ihn jammerte es. Und er hat dann etwas unternommen. Er hat gepredigt. Und Paulus sieht die Heiden in Spanien und sagt, da will ich hin, um auch dort das Wort Gottes zu verkündigen. Haben wir schon den Nachbarn neben unserem Haus gesehen? Haben wir den Heiden auf unserer Straße schon gesehen? Die Heiden, die dort wohnen? Ist es unser Wunsch, dass die Menschen Jesus kennenlernen? Ist es unser Wunsch, dass hier bei uns in Hannover ein Licht scheint, dass die Menschen zu Jesus kommen? Sicherlich, theoretisch wird jeder sagen, natürlich ist es mein Wunsch. Es ist ja auch richtig so, aber wir sollen darüber mal nachdenken. Wenn wir diesen Wunsch haben, Paulus sagt, ich habe diesen Wunsch und ich gehe nach Spanien. Ich habe so selten gesagt, ich habe diesen Wunsch und gehe zu meinem Nachbarn, um von Jesus zu reden. Und es ist natürlich eine Sache, es kann natürlich eine Sache sein, ja, so von oben herab und sagen, ja, hier auf der Straße, da bei Kröpke, da allen Verdammnis predigen und so weiter. Und alle lachen nur. Da kann man sie fragen, bringt das was? Ist das richtig, das so zu machen? Aber diese Sicht zu haben, wir als Gemeinde, zu dieser Sicht haben, Evangelisation, Mission, wie viel möchten wir eigentlich tun, damit die Sünder von Jesus hören, damit die Heiden zu Jesus kommen, damit sie zum Glaubensgehorsam kommen. Für Paulus heißt das dann später, dass er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er sagt, nein, ich verstecke mich nicht. Ich versuche nicht so, die Bibel dann so unter die Jackentasche zu stecken, und wenn ich zur Gemeinde gehe und dann hoffentlich sieht mich da keiner und fragt, was habe ich denn da drinnen, das schwarze Buch oder was weiß ich. Paulus sagt, ich schäme mich nicht, nein. Ich will es den anderen sagen, weil ich weiß, es ist die Kraft Gottes. Wir werden das wahrscheinlich von Matthias dann erklärt bekommen, weil ich habe es nicht geschafft, dahin zu kommen, obwohl ich eigentlich den Wunsch hatte. Aber Paulus sagt, es ist eine Kraft Gottes, deswegen schäme ich mich nicht. Mission für die Heiden. Hier, in den ersten Versen vom Römerbrief, da lesen wir es. Paulus, sein Wunsch, dass die Heiden von Jesus hören, dass die Heiden zum Glaubensgehorsam kommen. Und unser Wunsch sollte es auch sein. Unser Wunsch sollte Mission sein insgesamt. Ich weiß, wir sind eine Missionsgemeinde. Wir sind auf Mission entstanden und wir sind für Mission da. Aber wir sollten da nicht stolz werden und sagen, oh, das ist so. Die Frage ist, wo sind wir in 5 Jahren? Haben wir immer noch diesen Gedanken der Mission in uns? Und das sollte uns wichtig sein, dass wir das nicht vergessen. So wie es Paulus hier wichtig war. Okay, das war der Vers 5. Und jetzt kommen wir in den Vers 6 hinein. Also es geht um die Heiden. Und dann sagt Paulus, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Hier bringt Paulus ein anderes Thema jetzt zum Vorschein und er spricht über die Berufenen Jesu Christi. Eigentlich schon gleich am Anfang, im ersten Vers, da sagt Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesandt für das Evangelium Gottes. Gleich am Anfang sagt er, ich bin ein berufener Apostel. Ich hatte den Ruf verspürt. Ich bin berufen worden, als Apostel da zu sein. Und hier sagt er, berufene Jesu Christi. Und er sagt damit, ihr in Rom, Ihr seid genauso Berufene. Ich bin ein berufener Apostel. Ja, ihr seid berufene Jesu Christi. Berufen, das kommt von dem Wort rufen eigentlich. Er setzt einen Ruf und einen Rufenden voraus. Er sagt hier, unter denen auch ihr seid, unter den Heiden, und dann sagt er, berufene Jesu Christi. Da war irgendwie ein Ruf gewesen. Wer hat sie denn berufen? Wer hat sie berufen? Und klar, wir sehen das in diesem Vers, berufene Jesu Christi. Nicht sie haben sich berufen, berufene Jesu Christi. Jemand anders hat sie berufen, und zwar Jesus Christus. Wir lesen es noch deutlicher in 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 1. Und hier in Vers 9, hier lesen wir, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu, der, durch den ihr berufen seid. Wer hat uns berufen? Gott hat uns berufen. Der Ruf an uns, er ging von Gott. Ich sagte schon am Anfang, in Römer geht es eigentlich nicht um Apostel Paulus, es geht eigentlich um Gott. Und wir lesen etwa 160 Mal in diesem Buch der Römer über Gott, dass Gott etwas tut. Und hier in Korinther sagt er es auch. Der uns berufen hat, ist nicht ein Mensch. Es ist Gott selbst, der uns berufen hat. Dann ist die Frage, wozu hat er uns denn eigentlich berufen? Und hier in Korinther haben wir gelesen, berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns berufen, damit wir mit Jesus Gemeinschaft haben, damit wir mit ihm leben, damit unser Leben mit ihm verbunden ist, dass wir, ja, dieser Ruf dort im Garten Eden, Adam, wo bist du? Gott suchte diese Gemeinschaft mit den Menschen. Und hier sagt Paulus, ihr seid berufen, damit ihr Gemeinschaft mit ihm habt, mit Jesus habt. Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, haben. Jesus selber, er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommet her zu mir. Er sagt das in Evangelien selbst schon, ich wünsche mir so sehr, dass ihr zu mir kommt. Kommet her zu mir alle, die ihr beladen seid, die ihr mühselig seid, die ihr mit Lasten zu tun habt. Kommt her zu mir. Ich werde euch befreien. Ich werde euch Ruhe geben. Ich will etwas für euch tun. Dieser Ruf Jesu schon in Evangelien und hier auch vom Apostel Paulus, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Immer wieder diese Suche von Gott, mit uns Gemeinschaft zu haben, dass wir bei ihm sind. Ich weiß nicht, ob wir das so richtig verstanden haben, wie sehr Gott sich nach uns sehnt, nach Gemeinschaft mit uns sehnt. Er wünscht es sich so sehr, dass wir ihn suchen. David hat es getan, er sagt, danach liege ich und ja, denke über dich nach, über deine Satzungen. Ich suche dich. Wie stark suchen wir die Gemeinschaft mit Gott? Wie stark ist unsere Verbundenheit zu Jesus? Und das schließt natürlich auch ein, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Dass wir nicht einfach, ja, den Tag schaffen, so voll zu knallen. Mit vielen wichtigen Dingen natürlich. Aber einfach keine Zeit für Jesus mehr haben. Er wünscht es sich, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir einfach uns Zeit nehmen. Dass wir bewusst uns Zeit für ihn nehmen. Wir sind berufen worden zur Gemeinschaft mit ihm. Und warum beruft Gott uns eigentlich? Das Interessante ist, in Römer hier, in Vers 6 sagt er, berufene Jesu Christi, und in Vers 7 an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Noch einmal die gleiche Geschichte, an die berufenen Heiligen, noch einmal Berufene. Warum beruft Gott uns eigentlich? Warum ruft er uns? Ja, einfach, weil wir ohne seinen Ruf auf ihn nicht hören. Wir sind tot. Und ich möchte jetzt ein paar Verse lesen. Da ist Epheser sehr interessant in diesem Zusammenhang. Und ich lese zuerst einmal aus Epheser 4, Vers 18. Und Paulus spricht hier über die Heiden. Ich lese schon von Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und dann sagt er, deren Verstand verfinstert ist. Epheser 4, 17 und 18. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Paulus sagt hier, die Heiden, die wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes und ihr Verstand ist verfinstert und sie sind verhärtet. Sie sehen nicht richtig. Das ist das Problem. Die Menschen ohne Gott sehen nicht richtig. Und deswegen ruft er da hinein, damit wir aus der Finsternis hinauskommen. Eine andere Stelle, Epheser 2, Vers 5. Hier sagt er, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden. Er sagt, wir waren tot. Ein Toter wird sich nicht so schnell bewegen. Ein Toter ist einfach tot. Man kann ihm sagen, was man will. Er wird nicht antworten. Man kann ihn verfluchen, verdammen. Er wird sich nicht wehren. Man kann ihn stoßen, man kann ihn schlagen, man kann machen, was er will. Er wird sich nicht wehren. Und er sagt, das waren wir auch. Irgendwann waren wir tot. Und er sagt, die Heiden sind das immer noch. Die sind tot. Und um einen Toten zum Leben zu kriegen, ist schon ganz schön schwierig. Wir schaffen das nicht. Also unsere Ärzte sind da noch nicht gut genug dabei. Aber einer schafft es. Und ich denke da am Grab von Lazarus, da steht dieser eine. Und der ruft mit starker Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Der Ruf Gottes bringt Menschen zum Leben. Und dieser Ruf, der ist an uns ergangen. Und wir sind zum Leben durchgedrungen. Wir sind berufen, damit wir leben. Und wir konnten es nicht selber. Wir konnten uns nicht selber ins Leben hinein manövrieren irgendwie. Es gibt da keinen Hokuspokus, der uns irgendwie ins Leben bringt. Ein Toter ist tot. Aber der Ruf Gottes macht ihn lebendig. Und wir haben diesen Ruf gehört. Gott hat uns gerufen. Und deswegen heißt es, berufene Jesu Christi, weil Gottes Ruf an uns ergangen ist. Und ich spreche da jetzt über Paulus. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen. Er sucht Gott nicht. Er ist tot in seinen Sünden. Und doch so fromm. Und er geht dann nach Damaskus und hat Briefe mitgenommen, um dort die Christen ja, hinter Gitter zu bringen. Und dort auf dem Weg plötzlich der Ruf Jesu. Das Halt Gottes an ihn. Paulus oder Saulus, warum verfolgst du mich? Und dann Paulus kleinlaut, wer bist du, Herr? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Und Paulus, der ihn nicht suchte, der tot war in seinen Sünden, kommt zum Stehen plötzlich und erkennt, es ist einer, den er gerade am meisten gehasst hat, es ist einer da, der stärker ist als er und der ihm Einhalt gebietet, der ihn herausruft. Deswegen sagt er auch, dass er ein berufener Apostel ist, weil Jesus ihn berufen hat, weil Jesus ihn herausgerufen hat von seinem Weg und ihn dann auf einen neuen Weg gestellt hat. Und das, sagt Paulus, das sind wir alle. Wir sind berufene Jesu Christi. Die Christen in Rom waren berufene Jesu Christi, waren berufene Heilige, wie er dann im Vers 7 sagt. Das sind wir hier in Hannover. Wir sind berufene Heilige. Wir sind berufene Jesu Christi. Er hat jeden Einzelnen, der sich dem Namen Jesu bekennt, der Jesus angehört, er hat jeden Einzelnen von uns gerufen, damit wir aus dem Toten zum Leben hindurchdringen und ja, leben. Und was bedeutet das für uns? Und da ist wiederum Römer sehr interessant. Ich gehe jetzt in Kapitel 8 hinein. Und hier sagt Paulus in Kapitel 8, Vers 28. Und das ist so schön, das zu lesen. Römer 8, 28. Hier sagt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir, die wir berufen sind. Das bedeutet für uns, dass für uns alles wieder gut wird. Es wird alles gut. Die ganzen Ereignisse, alle Dinge, die geschehen, die dienen uns zum Besten. Natürlich nur denen, die berufen sind, sagt er das. Uns, die wir Jesu Nachfolger sind. Alles, was geschehen wird, das wird zum Besten für uns sein. Und in Vers 30, auch im 8. Kapitel, da sagt er weiter, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Gott hat in den Berufenen ein wunderbares Werk getan. Er hat sie, ja, wir lesen hier, er hat vorherbestimmt, er hat berufen, er hat gerechtfertigt, er hat verherrlicht. Weißt du, dass du ein Verherrlichter bist? Gott hat sich verherrlicht in dir. Er wohnt in dir. Er verbringt ein wunderbares Werk an uns, die wir berufen sind. Aber als Berufene haben wir auch eine Aufgabe. Und ich gehe jetzt nach 1. Korinther Kapitel 1 wieder. Und Paulus spricht hier natürlich von sich selbst. Vers 23. Er sagt hier, ich fange am besten mit 22 an, Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir oder predigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, praktisch denen, die tot sind, ist es ein Ärgernis, den Juden, die tot sind in ihren Gesetzen, ist Jesus ein Ärgernis, ist das Kreuz ein Ärgernis. Den Griechen, die viel mit Weisheit zu tun haben, ist das Kreuz und Jesus Christus Torheit. Aber hier, Vers 24, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Uns, die wir berufen sind, ist das Kreuz Gottes Kraft, ist es Gottes Weisheit für uns. Aber das Interessante ist auch, was Paulus hier sagt. Wir haben gesagt, berufen. Ein Berufener setzt einen Berufer oder einen, der ihn beruft, voraus. Es ist jetzt so, dass Paulus sagt, wir predigen, wir verkündigen Christus. Jesus benutzt uns heute als die Rufenden in die Welt hinein. Er spricht über die Berufenen, aber wir sollten da auch gleich daran denken, dass er uns diese Aufgabe übertragen hat. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Es ist unsere Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist unsere Botschaft, dass wir das Evangelium weiterverkündigen. Und Paulus sagt, egal was jetzt die Juden sagen oder die Griechen sagen, egal was die Gesetzlichen sagen oder die Weisen sagen in unserer Welt, wir predigen Christus. Wir verkündigen Christus. Und das sollte unsere Aufgabe sein. Das ist, ich habe schon vorher gesagt, wir sollten den Nachbarn, die Heiden um uns herum sehen. Wir sollten ihnen verkündigen. Und Paulus sagt, ich verkündige das Kreuz, ich verkündige Jesus Christus, den gekreuzigten Auferstandenen. Wir sind die Rufenden. Wir sind die Leute, die den anderen das Wort Gottes weitergeben. Natürlich kann Gott auch anders rufen, wie er es bei Paulus getan hat. Paulus war so stumpf für das Rufen, dass er in Jerusalem von den Christen gehört hat, dass Gott einen anderen Weg suchen musste, ihn zu rufen. Aber heute sind auch wir diejenigen, die wir den Ruf weitergeben. Und es sollte unsere Aufgabe sein, es sollte unser Verlangen sein, den Ruf Jesu weiterzugeben. Dass wir uns da nicht ausruhen als Berufene Jesu Christi und uns freuen, wir sind berufen und so weiter. Ja, wir sind berufen, das ist schön. Es ist herrlich. Es ist wunderbar, dass wir berufen sind. Aber unsere Berufung ist auch dazu da, dass wir wie Paulus den anderen predigen. Dass wir unsere Aufgabe nicht vergessen. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin nicht so gut im Verkündigen. Ich kann nicht hinter der Kanzel so stehen. Das musst du vielleicht gar nicht. Es müssen nicht alle hinter der Kanzel stehen, haben wir gar nicht so viel Platz hier hinter der Kanzel, wenn alle das versuchen wollten. Aber wir haben die Aufgabe zu verkündigen und das kann in einem 1:1 Gespräch sein und vielleicht ist das das beste Zeugnis, was wir geben können, wenn wir jemandem einfach persönlich ein Zeugnis sind. Vielleicht auch in unser Leben so sehr von Jesus zeugt, dass Leute uns fragen. Aber es ist wichtig, dass wir verkündigen. Und ich bin jetzt so stark hier stehen geblieben, ich wollte auf jeden Fall auch noch den anderen Abschnitt von Paulus hier auch als sehr wichtig betrachtet. Und zwar, einmal sagt er, berufene Jesu Christi, aber er sagt auch, ihr Römer, ihr seid auch die Geliebten Gottes. Ihr seid berufen, etwas ganz Besonderes, ihr seid berufen, etwas ganz Besonderes, ihr seid die Geliebten Gottes. Und ja, Gott liebt die Menschen auf dieser Welt. Wir kennen alle Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Gott liebt die Welt. Aber ich denke, was Paulus hier sagt, geht nur einen Schritt weiter. Die Liebe, die Gott zu der Welt hat, ist die eine Seite. Und er möchte, dass Leute gerettet werden. Er möchte, dass Leute Jesus annehmen und zum Leben kommen. Das möchte Gott von ganzem Herzen. Aber die Liebe, über die er hier spricht, ist eine Liebe, die doch noch einen anderen Charakter hat. Eine Liebe, von der alle, die verheiratet sind, vielleicht am besten bezeugen können. Und zwar die Liebe, die einen Bund eingeht. Die Liebe, die etwas ganz Besonderes ist. Peter spricht von seinem Schnuckiputz. Und ihr habt alle eure besondere Kosenamen für eure ganz besonders Lieben. Und Paulus sagt, die Liebe, die Gott hier zu euch in Rom hat, die ihr Christen seid, ist eine ganz besondere Liebe. Es ist eine Liebe, die aufgrund eines Versprechens basiert. Wir könnten jetzt Jeremia 32 lesen. Ich habe jetzt nicht die Zeit. Jeremia 32, da spricht Gott, dass er einen neuen Bund eingehen wird. Wir lesen von Jesus, als er dort beim Abendmahl sitzt und sagt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Ein Blut für einen neuen Bund, das Blut des neuen Bundes. Es ist eine ganz besondere Liebe hier, die Paulus sagt, die Gott, die Jesus für die Christen in Rom hat. Ist eine ganz besondere Liebe, die Gott zu dir hat. Und zwar eine Liebe, die mit einem Bund besiegelt ist. Er liebt dich. Er hat eine ewige Liebe auf dich gelegt, der du sein Eigentum bist. Es ist eine Liebe wie zwischen Mann und Frau. Es ist eine Liebe wie vielleicht auch Vater und Kinder. Eine Liebe, die ganz besonders ist. Und wir sind Gottes Kinder. Wir sind ihm anvertraut. Wir sind sein Leib. Und er liebt uns. Wir sind die Geliebten Gottes. Das sagt er uns hier. Und für die Geliebten Gottes sagt er, und damit komme ich dann auch zum Schluss, das sagt er in Römer Kapitel 8, diese wunderbaren Worte. Römer 8, 35. Da sagt er, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Das ist nicht die ganz normale Liebe, die Gott zu der Welt hat. Weil die Menschen, die auf der Welt sind, die sind geschieden von Jesus, wenn sie nicht an ihn glauben. Gott will, dass sie errettet werden, aber die gehen ihren eigenen Weg. Die sind nicht in dieser Liebe drin. Aber zu uns sagt er, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Es ist eine Liebe über dir, von der keiner dich scheiden kann. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. All das kann passieren und in einigen Ländern dieser Welt passiert das. Leute werden umgebracht, weil sie Jesus lieben und weil Jesus sie liebt. Das passiert, aber Jesus sagt hier durch Paulus, keiner kann euch scheiden von dieser Liebe. Geliebte Gottes, ihr seid die Geliebten Gottes. Keiner kann euch scheiden. Noch nicht einmal, wenn ihr so wie Schlachtschafe seid, die ihr ja zum Tod hingeht, dass ihr den Tod vor euren Augen habt. Auch das kann euch nicht scheiden von der Liebe Christi. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du bist ein Geliebter Gottes. Keiner kann dich scheiden von dieser Liebe. Du bist ein Berufener Gottes. Er hat dich mit einer mächtigen Stimme aus dem Tod herausgerufen. Wir sollten uns freuen. Es sollte unser Leben mit Freude erfüllen. Paulus sagt, freut euch in dem Herrn. Warum sagt er das? Warum kann er das sagen? Warum kann er das sagen im Knast, als er gerade geschlagen worden ist? Weil er weiß, ich bin berufen worden. Weil er weiß, ich bin ein Geliebter Gottes. Deswegen kann er sich freuen. Und du kannst dich auch freuen in allen Umständen, weil du auch weißt, dass alles sowieso zum Besten dir dienen wird. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass dein Knecht Paulus so zu uns schreibt. Und wir bitten dich, dass wir doch ermutigt werden, aber auch herausgefordert werden, dass unsere Freude an dir größer wird und dass wir unser Leben in allen Dingen mehr nach dir ausstrecken. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns verzeihst und vergibst, wo wir so egoistisch sind mit unserer Zeit, wo wir unsere Zeit volldröhnen mit so vielem sinnlosen Zeug, einfach weil wir vergessen, wer du bist, was du für uns getan hast, welche Liebe du für uns hast. Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben, danke dafür. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du es uns zeigst, wie sehr du uns liebst, dass du es uns jeden Tag aufs Neue deutlich machst und dass wir wirklich dadurch, dass wir dich sehen und deine Liebe immer wieder neu erkennen, dass wir einfach mehr Freude haben, für dich ein Zeugnis zu sein. Wir bitten dich, dass wir in dieser Welt, die so finster ist, dass wir wirklich hier ein Licht sind, dass wir scheinen, dass wir strahlen, weil du durch uns scheinst, weil du diese Strahlen in uns hineingelegt hast, weil du in unserem Herzen wohnst. Danke dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass wir dadurch stark werden. Herr, danke, dass wir immer wieder wissen dürfen, dass alles, was in uns passiert, alles, was wir erleben, dass das alles über deinen Thron geht. Und wir möchten dir die Ehre geben in allen Dingen. Gerade dann, wenn wir merken, dass du uns gut führst, dann wollen wir dich preisen. Aber auch dann, wenn wir sehen, dass Dinge schwer sind, da wollen wir mit Gewissheit auf dich blicken, wissend, dass alles zum Besten für uns dient. Verherrliche du dich in uns. Amen.